Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Reser am Mikrofon, guten Abend. Jetzt könnte es doch ganz schnell gehen. Die jüngste Verschärfung des aktuellen Lockdown-Lights ist noch nicht mal 3 Wochen alt. Da mehren sich die Stimmen vor allem aus den Staatskanzleien der Republik nach einem kompletten Herunterfahren. Dabei waren es vor allem die MinisterpräsidentInnen, die in der jüngsten Vergangenheit hier gebremst haben, auch zum Unmut der Kanzlerin. Amit Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, heute Abend in der ARD.
Wir dürfen hier nicht länger warten. Wir brauchen einen Lockdown noch vor Weihnachten. Und das ist sogar noch etwas schneller, als eigentlich die Wissenschaftler geraten haben.
Das klang in der Vergangenheit manchmal etwas anders. Am Sonntagvormittag folgt jetzt das nächste Bund-Länder-Treffen. Lockdown jetzt, das fordert auch Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes, und zwar auf Grundlage von mathematischen Simulationen. Was seine Berechnungen ergeben haben, gleich hier im Gespräch mit ihm. Außerdem in dieser Sendung der Erfolgsgipfel. Die EU einigt sich auf neuen Haushalt und neues Klimaziel. Und wie rechtsextrem ist die Bundeswehr? Eine Studie dazu vom Geheimdienstgremium im Bundestag. Allein die Zahlen sprechen schon für sich. Von gestern auf heute gab es erneut fast 30.000 Corona-Neuinfektionen hierzulande, über 6.000 Fälle mehr als vor einer Woche und wieder fast 600 Tote im Zusammenhang mit Covid-19. Die ersten Bundesländer preschen vor und verschärfen nochmal den bislang geltenden Lockdown-Light. Auch manche Weihnachtslockerung wird zurückgenommen. Ein Überblick von Caroline Born.
Zuerst waren es nur Bayern und Sachsen. Nun planen immer mehr Bundesländer, ihre Corona-Maßnahmen im Alleingang zu verschärfen. In Sachsen wird ab Montag das öffentliche Leben heruntergefahren. Alle Kindergärten, Schulen und der Einzelhandel werden geschlossen. Es gelten zudem nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Und Bürger dürfen sich nur noch im eigenen Landkreis und in einem Radius von 15 Kilometern bewegen, bei Sport- und Freizeitaktivitäten sowie beim Einkaufen. Diese Maßnahmen seien erforderlich, so Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Damit Medizinerinnen und Mediziner, Pflegerinnen und Pfleger wieder ihre Arbeit in einer guten Qualität und nicht in einem Zustand der absoluten Überforderung nachkommen können.
Angesichts neuer Höchstwerte bei den Corona-Fallzahlen lautet der Tenor aus den Ländern, es brauche nun schnellstmöglich einen bundesweiten Lockdown. Aus Nordrhein-Westfalen heißt es von Ministerpräsident Armin Laschet, man könne nicht länger warten, es sei nun Zeit für eine echte Trendwende.
Deshalb brauchen wir eine gesamtdeutsche Antwort, nicht eine nur auf einzelne Länder bezogene Antwort. Wir wollen keinen Flickenteppich in Deutschland, wo jedes Land eigene Wege geht.
Doch genau das ist momentan der Fall. Eine mögliche Schließung des Einzelhandels, die Aufhebung der Schulpflicht, Ausgangsbeschränkungen oder Alkoholverbote. Die Lage in den einzelnen Bundesländern ist unübersichtlich. In Baden-Württemberg gelten ab Samstag Ausgangsbeschränkungen im ganzen Land. Zwischen 20 Uhr abends bis 5 Uhr früh ist das Verlassen der Wohnung nur noch aus triftigem Grund erlaubt. Auch tagsüber gelten strenge Ausgangsbeschränkungen, wie Landeschef Winfried Kretschmann erklärt.
Kann es also nicht einfach in der Stadt flanieren und da irgendwie rumsitzen, sondern muss sich bewegen, um den Zweck, für den man unterwegs ist, zu erledigen. Und dann geht man wieder nach Hause.
Die bayerische Landesregierung hat den Katastrophenfall ausgerufen und Ausgangsbeschränkungen, ein Alkoholverbot in Innenstädten und Ausgangssperren in Hotspots erlassen. Ministerpräsident Markus Söder kann sich auch einen Alleingang mit Baden-Württemberg vorstellen.
Wir würden im Süden dann auch handeln, wenn wir alle nicht mitmachen. Aber ich gehe davon aus, dass wir bei Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperren, Geschäften, Schulen und Kitas hoffentlich zu einem Konsens finden. Wir müssen das Land für die nächsten Wochen runterfahren.
Für den Fall eines harten Lockdowns stellt Wirtschaftsminister Peter Altmaier bereits höhere Corona-Hilfen in Aussicht. Etwa durch höhere Überbrückungshilfen ab Januar. Altmaier sagt, er sei mit Finanzminister Olaf Scholz darüber im Gespräch, den bisherigen Förderhöchstbetrag von 200.000 Euro pro Monat anzuheben. Zudem soll die Überbrückungshilfe bis Mitte des nächsten Jahres verlängert werden. Damit können Unternehmen einen Teil ihrer Fixkosten ersetzt bekommen. Verlängert werden außerdem die Fördermöglichkeiten der privaten Bürgschaftsbanken im Rahmen des Corona-Hilfspakets. Auch auf Bundesebene mehren sich die Stimmen dafür, das Land herunterzufahren. Innenminister Horst Seehofer fordert, in einen sofortigen Lockdown zu gehen und nicht erst bis Weihnachten zu warten. Sonst würde man noch Monate mit den hohen Zahlen zu kämpfen haben, sagt der CSU-Politiker dem Spiegel. Auch Jens Spahn hält zusätzliche Maßnahmen für notwendig.
Ich will als Bundesminister für Gesundheit sagen, die braucht es besser früher als später. Wir könnten uns nicht verzeihen, wenn dieses Weihnachten vor allem ein Fest für das Virus würde.
Für die Weihnachtstage hatten sich Bund und Länder eigentlich auf Ausnahmeregeln geeinigt. Doch was in den jeweiligen Bundesländern gilt, ist auch hier unterschiedlich.
Also wieder droht ein Flickenteppich auch zu Weihnachten. Am Sonntagvormittag wollen Bund und Länder dann das nächste Mal über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. Ein Thema werden dann auch die Schulen sein. Bislang galt da ja das Mantra, Schulen müssen dieses Mal offen bleiben, koste es, was es wolle. Doch wie? Darüber gibt's wieder oder immer noch Streit. Claudia van Lack.
Wir sind dafür da, das Recht auf Bildung zu gewährleisten. So formulierte es die scheidende Präsidentin der Kultusministerkonferenz Stefanie Hubig, SPD-Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz. Und deshalb fassten die Ministerinnen und Minister auch keinen Beschluss zu den anstehenden Schulschließungen. Diese Entscheidungen würden am Wochenende von den Ministerpräsidenten getroffen, hieß es. Zu vorgezogenen oder verlängerten Weihnachtsferien sagte Hubig:
Wir sind der Auffassung, dass die Ferien nicht verlängert werden sollen, sondern dass lieber vor- und nachgeschaltet werden soll, entweder Fernunterricht oder gegebenenfalls eine Befreiung von der Präsenzpflicht, Wechselunterricht, das sind ja die drei Modelle, die wir haben. Und zwar gilt es vor den Ferien genauso wie nach den Ferien.
Sachsen und Nordrhein-Westfalen haben bereits entschieden. In Sachsen bleiben Kitas und Schulen ab Montag generell zu. Hamburgs Schulsenator Thies Rabe, Sprecher der SPD-regierten Länder in der Kultusministerkonferenz, wies auf die negativen Folgen von Schulschließungen und digitalem Unterricht hin. Für benachteiligte Kinder und Jugendliche sei Präsenzunterricht essentiell. Die Infektionszahlen ließen derzeit zwar keinen anderen Weg zu, als die Schulen zu schließen.
Aber wir wünschen uns auch, dass nicht nur darüber diskutiert wird, man möglichst schnell und frühzeitig Schulen schließt, sondern wir auch Rückenwind bekommen bei der Frage, wie sie denn mal wieder geöffnet werden können. Da brauchen wir Schnelltests in großer Zahl und viele andere Dinge, um hier voranzukommen.
Von der Forderung der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina nach einer generellen Aussetzung der Schulpflicht ab Montag halten die Bildungsminister nichts. Schulen seien nicht die Brandbeschleuniger der Pandemie, sagte Hessens CDU-Bildungsminister Alexander Lorz, Sprecher der CDU-geführten Länder in der Kultusministerkonferenz.
Das soll sich niemand der Illusion hingeben, dass, wenn man jetzt die Schulen schließt, dass das die entscheidende Stellschraube wäre, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, um es noch ein bisschen platter auf den Punkt zu bringen. Wenn wir die Schulen schließen, die Einkaufszentren offen lassen, können wir uns ziemlich sicher sein, es wird gar nichts bewirken.
Die Kultusministerinnen und Minister wählten bei ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr eine neue Präsidentin. Den Vorsitz hat im nächsten Jahr Brandenburgs SPD-Bildungsministerin Britta Ernst.
Wie umgehen mit der aktuellen Hochphase der Pandemie in Deutschland? Thorsten Lehr ist Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes und er hat verschiedene Szenarien simuliert in Rechenmodellen. Und er kommt zum Schluss: harter Lockdown bundesweit sofort. Warum, Herr Lehr?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Zum einen sehen wir gerade deutschlandweit, dass die Inzidenzen wieder sehr stark ansteigen, die Fallzahlen steigen in sämtlichen Bundesländern wieder an, in manchen mehr, in manchen weniger. Aber wir sehen vor allem, dass durch diesen Lockdown, der relativ spät kommt, wir zum einen die Inzidenz erst sehr spät im Januar eigentlich wieder herunterdrücken können. Aber letztendlich würden wir dann auch eine relativ große Zahl an Todesopfer fordern, die wir durch einen frühen Lockdown entsprechend verhindern können.
Können Sie das noch ein bisschen genauer sagen? Was würde passieren, wenn wir so weitermachen würden wie bisher in dem Lockdown Light?
Der Lockdown Light wäre sicherlich die schlimmste Variante ohne eine Verschärfung. Dann würden wir jetzt wieder in das klassische exponentielle Wachstum, wie es so gern bezeichnet, übergehen und mit sehr großen Todeszahlen rechnen müssen. Es wird sein, egal welche Lockdown-Variante wir wählen, dass wir also bis Ende Dezember noch um die 30.000 Gesamttodeszahlen zu verzeichnen haben. Und mit einem Lockdown-Light würden wir jetzt gar nicht weiterkommen, weil die Gesundheitsämter jetzt die Kontakte einfach nicht mehr nachverfolgen können und das Geschehen unkontrollierbar wird.
Was würde sich dann ändern mit einem harten Lockdown, also der wahrscheinlich dann Online-Unterricht beinhalten würde, Ausgangsbeschränkungen, sowas Ähnliches wie im März wahrscheinlich, ne?
Genau, richtig. Also ein harter Lockdown müsste letztendlich eine Kopie des Lockdowns vom März sein. Natürlich mit den Erfahrungen, die wir noch zusätzlich gelernt haben. Und dann würden wir halt hoffen, dass wir entsprechend die Kontakte um circa 40% noch senken können. Das wäre ungefähr unser Ziel. Und dann würden wir halt auch hoffen, dass je nachdem, wie die Situation an Weihnachten sein wird, dass wir dann auch in der ersten Januarhälfte letztendlich wieder unter die kritische Inzidenzmarke von 50 Fällen pro 7 Tage pro 100.000 Einwohner kommen können.
Und das müsste auch bundesweit dann passieren, damit das überhaupt wirksam wäre?
Ja, also zum einen sehen wir halt eben in jedem Bundesland momentan den Anstieg, auch in den etwas ruhigeren norddeutschen Ländern ist auch ein Anstieg schon zu verzeichnen. Ich denke, der gemeinsame Anstieg ist dahingehend sehr wichtig, dass wir nicht in einen Lockdown-Tourismus verfallen, wo dann vielleicht in Ländern, in denen gewisse Dinge erlaubt sind, auch herübergereist wird, um dort Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die in anderen nicht erlaubt sind. Und deswegen, glaube ich, ist ein gemeinsamer Start wichtig. Über das Ende muss man jetzt während des Lockdowns sehr stark diskutieren, weil wir auch sehen in unseren Simulationen, dass natürlich einige Bundesländern wie eben die genannten norddeutschen Bundesländern wahrscheinlich schneller wieder unter diese Inzidenzmarke rutschen werden als Sorgenkinder wie Sachsen beispielsweise.
Aber dann wäre in diesem Szenario jetzt auch eine Lockerung an Weihnachten quasi unmöglich. Von der können wir uns verabschieden.
Also das sollte wirklich sehr gut überdacht werden, wie wir mit Weihnachten umgehen. Wir sehen also, dass diese Öffnung von ungefähr 3 Tagen an Weihnachten eine Verlängerung des Lockdowns von ungefähr 7 Tagen im Schnitt deutschlandweit hervorrufen wird. Und das ist natürlich nicht das Einzige. Das bedeutet halt zusätzlich auch noch, dass wir natürlich weitere Todesopfer dadurch hervorrufen würden, wo wir uns wirklich überlegen müssen, ob das nötig ist oder ob wir 2020 nicht vielleicht zu einem besonderen Weihnachten auserkoren werden.
Auf welche Grundlage kommen Sie denn zu den Zahlen? Sie haben jetzt gesagt, wenn wir so weitermachen würden wie bislang, würden wir relativ schnell die 30.000 Toten erreichen. Kann man denn aufgrund von Zahlenbasis alleine genau schon vorhersagen, wie sich eine Pandemie entwickeln wird?
In der jetzigen Situation können wir das schon relativ gut vorhersagen. Wir haben als Hintergrund von diesen Simulationen das Pandemiegeschehen in einem Modell die letzten 8-9 Monate sehr stark verfolgt und auch in anderen europäischen und anderen Ländern wie USA zum Beispiel auch ebenfalls analysiert und können darauf sehr stark unsere Datengrundlage beruhen. Und was wir halt sehen, ist, dass natürlich auch Lockdowns jetzt eben mit einer gewissen Verzögerung eben im Krankenhaus erstmal aufschlagen und dementsprechend auch die Todesopfer selbst bei einem harten Lockdown jetzt viele von denen eben nicht mehr zu verhindern sind, weil dort letztendlich das jetzt schon gesät ist, was wir dann eines Tages negativ ernten werden.
Also ist eine Pandemie reine Mathematik?
Es hat relativ viel Mathematik, ja. Also diese Modelle, die wir verwenden, die funktionieren auch bei anderen Pandemien oder Epidemien wie Influenza oder Ebola, funktionieren die ja nach einem sehr ähnlichen Muster. Das sind ja alles virale oder teilweise auch bakterielle Infektionen und die funktionieren eben nach dem gleichen Muster und können dadurch auch durch mathematische Modelle sehr gut vorhergesagt werden. Wir haben natürlich auch Unsicherheiten, das dürfen wir nicht vergessen. Das Verhalten der Menschen ist beispielsweise eine der Unsicherheitskomponenten. Nur weil wir einen Lockdown anordnen, das sehen wir jetzt im Lockdown Light, heißt es ja nicht unbedingt, dass er befolgt wird.
Hätte man dann Ende Oktober quasi auch vorhersehen können, dass dieser Teil-Lockdown für den November und in dem wir uns jetzt noch befinden, nicht zum Ziel führen würde?
Man konnte sicherlich vorhersagen, dass es sehr schwierig wird. Also wir haben auch vorhergesagt, dass er bis Ende November auf keinen Fall zu Ende sein wird. Die Frage ist natürlich, wie stark halten sich die Menschen eben auch an solche Teil-Lockdowns? Das lässt sich leider sehr schwer in Zahlen umrechnen, deswegen berechnen wir verschiedene Szenarien. Aber eins der Szenarien war sicherlich auch, dass es nicht ausreichen wird. Man muss bei dem Teil-Lockdown schon festhalten, dass er eine Wirkung gezeigt hat. Also das sehr starke Wachstum ist gebremst worden, aber wir sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau einfach stehen geblieben. Und das ist natürlich das Riskante jetzt bei einer Inzidenzzahl deutschlandweit von 160. Fällen pro 7 Tage pro 100.000 Einwohner sind einfach die Gesundheitsämter überlastet und die Nachverfolgung ist sehr schwierig. Und damit ist auf lange Sicht, dass das wie wenn Sie das Auto sehr lange im roten Bereich fahren, das geht auf Dauer nicht gut.
Wir haben jetzt immer auf den Inzidenzwert geschaut, also die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner im Schnitt der letzten 7 Tage. Der sollte nicht 50 übersteigen. Im Moment liegt der ungefähr bei 150 aber. Ist das aber noch der richtige Wert, auf den man schauen soll?
Ja, es ist sicherlich einer der Werte, auf die man schauen muss. Sowohl die Reproduktionszahl als auch die Inzidenz sind wichtige Werte. Es kommt immer in der Kombination drauf an, aber wir müssen natürlich auch noch auf die Krankenhausbelegung schauen. Und dort sieht es natürlich auch zurzeit sehr düster aus. Überall werden die elektiven Operationen eingestellt, die Krankenhäuser laufen voll. Ich denke, hier werden wir auch eben noch in Probleme laufen, weil eben auch diese Verzögerung selbst bei einem harten Lockdown jetzt erst 3 bis 4 Wochen später in den Krankenhäusern aufschlagen werden. Also ich persönlich glaube, dass diese Grenze von 50 natürlich irgendwo zufällig oder arbiträr gewählt ist, aber sie stellt natürlich schon mal ein ganz gutes Indiz dafür dar, wie hoch wirklich die Gesamtlage ist. Und ich denke, das müssen wir betrachten. Das Ziel sollte eigentlich auch sein, noch viel niedriger zu kommen als die 50. Wir orientieren uns ja da schon an der obersten Marke. Wir haben einfach jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die Relation vielleicht verloren. Wir haben uns eben jetzt auch schon an solche Zahlen wie 20.000 Fälle pro Tag einfach gewöhnt. Aber das darf natürlich eigentlich nicht die Regel sein.
Thorsten Lehr, Professor für klinische Pharmazie der Universität des Saarlandes. Das Interview mit ihm haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Zu unserem nächsten Thema. So viel Ergebnis war selten nach einem EU-Gipfel. 2 Tage Sitzung, 2 große Einigungen. Zum einen die Beilegung des Haushaltsstreits und zum anderen die Verschärfung des Klimaziels. Die Bilanz der deutschen Ratspräsidentschaft scheint damit gerettet. Aber auch dieses Mal war ein Kraftakt und ein Verhandlungsmarathon notwendig. Aus Brüssel, Paul Vorreiter.
21 Stunden lang haben sie durchgemacht. Danach war Kanzlerin Merkel
sehr erleichtert. Ich will sagen, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen.
Am Abend hatten Ungarn und Polen ihr Veto zum EU-Haushalt und Corona-Hilfspaket fallen lassen, nachdem ihnen Zugeständnisse beim Rechtsstaatsmechanismus gemacht wurden. In Form einer rechtlich nicht bindenden Zusatzerklärung. Die lässt Polen und Ungarn die Rechtmäßigkeit des Mechanismus vor dem Europäischen Gerichtshof prüfen. Mit ihm soll der Missbrauch von EU-Geld gestoppt werden, zum Beispiel beim Mangeln der Unabhängigkeit der Justiz. Einleiten muss den Mechanismus die EU-Kommission.
Wenn ein Bruch des Rechtsstaats, der Rechtsstaatlichkeit vorliegt, dann wird dieser Fall aufgenommen. Wir werden auch eine gewisse Zeit brauchen, bis wir die Guidelines für den Konditionalitätsmechanismus insgesamt aufgestellt haben. Wenn der Europäische Gerichtshof geurteilt hat, werden diese Fälle abgearbeitet. Das heißt, vom 1. Januar an, es geht kein einziger Fall verloren.
Versprach Kommissionspräsidentin von der Leyen. Der Kompromiss bei der Rechtsstaatlichkeit machte Raum für eine weitere Debatte, die sich durch die ganze Nacht zog, was Kanzlerin Merkel nachträglich nicht bedauert.
Dass wir jetzt uns verpflichten konnten, sozusagen einen Tag vor dem UNO-Gipfel, dass wir ein gemeinsames europäisches Reduktionsziel bis 2030 von 55% haben, das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis. Dafür hat es sich auch gelohnt, eine Nacht nicht zu schlafen.
Verhandelt wurde über folgendes Problem. Falls sich die EU-Länder auf ein höheres Einsparziel beim CO2 für 2030 einigen, nämlich eine 55-prozentige Reduktion. Wie könnten Mitgliedstaaten, die noch stark von der Kohle abhängig sind, dann besser beim Übergang in die grüne Wirtschaft unterstützt werden? Diese Frage hatten osteuropäische Länder gestellt, auch der polnische Ministerpräsident Morawiecki, der sie jetzt in seinem Sinne gelöst sieht. Sie haben uns Recht gegeben und es gelang uns, solche Regelungen einzubauen, die uns erlauben, möglicherweise höhere Ausgaben im Emissionshandelssystem zu kompensieren. Wir werden eine entsprechende Regelung haben, die uns die Mittel für den Umbau des Energiesektors geben wird. Umweltorganisationen kritisieren hingegen, dass das Ziel zu niedrig gesetzt sei, auch weil es sich um ein Nettoziel handelt. Es beinhaltet zum Beispiel technische Lösungen, wie ausgestoßenes CO2 der Atmosphäre wieder entnommen werden kann, was Naturschützer als Rechentrick betrachten. In den Verhandlungen dürfte nun das EU-Parlament auf Korrekturen pochen. Es strebt nämlich ein höheres Ziel 60% an, ohne den Nettoeffekt. In einer Angelegenheit ging es heute erstaunlich schnell. Nicht mal 10 Minuten lang ließen sich die Staats- und Regierungschefs über den Stand der Post-Brexit-Verhandlungen informieren.
Je ne demande pas le beurre et l'argent du beurre, non. Mais je demande le beurre bien pesé.
Er wolle nicht die Butter und das Geld für die Butter, sagte Frankreichs Staatschef Macron und mahnte mit dem Sprichwort erneut einen fairen Deal an. Am Sonntag soll dazu die Richtungsentscheidung fallen. Ein Thema soll nach dem Gipfel erneut zur Wiedervorlage gebracht werden, die Frage nach harten EU-Sanktionen gegen die Türkei im Erdgasstreit. Länder wie Griechenland und Österreich konnten sich mit ihrer harten Linie nicht durchsetzen. Geeinigt haben sich die Staats- und Regierungschefs aber, den Weg zu ebnen für neue Strafmaßnahmen gegen weitere Beteiligte an der türkischen Suche im östlichen Mittelmeer.
55 statt bislang 40% weniger Ausstoß von Treibhausgasen als 1990. Auf diese Verschärfung bis zum Jahr 2030 haben sich die Gipfelteilnehmer also geeinigt, kurz bevor das Pariser Klimaabkommen morgen 5 Jahre alt wird. Europa solle damit zum globalen Vorreiter in Sachen Klima werden, heißt es. Doch so ambitioniert, wie es klingt, ist es nicht für alle. Reaktion auf diese Einigung aus Berlin jetzt von Johannes Kuhn.
Erwartungsgemäß begrüßt Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Einigung. Europa befindet sich nun auf einem glaubwürdigen Pfad hin zur Treibhausgasneutralität 2050, lässt die SPD-Politikerin mitteilen. Auch ihr Kabinettskollege Gerd Müller bewertet das neue 55%-Ziel positiv. Der CSU-Entwicklungsminister mahnt aber an, auch über Europa hinauszublicken, zum Beispiel auf die Situation der Regenwälder.
Die Brandrodung der Regenwälder in Indonesien, in Brasilien, aber auch in Afrika trägt jährlich ca. 11% zum weltweiten CO2-Ausstoß bei. Dies kann und darf so nicht weitergehen.
Weitestgehend kritisch dagegen bewerten deutsche Umweltverbände die Einigung. So bilanziert Martin Kaiser, Chef von Greenpeace Deutschland.
Mit minus 55% sind sie hinter dem zurückgeblieben, was erforderlich gewesen wäre, mit 65%. Und zudem haben sie mit einem Buchungstrick das Ziel von 55% nochmal insoweit reduziert, dass sie Wälder, die mittlerweile auch in Europa öfter in Flammen aufgehen, mit eingerechnet haben.
Anders als bislang kann das Ziel laut Beschluss nicht nur durch die Reduzierung von Emissionen aus Kohle, Öl und Gas erreicht werden. Vielmehr können die Länder künftig auch die Reduzierung durch CO2-Senken wie Wälder und Moore anrechnen. Die Grünen sprechen in diesem Zusammenhang von Rechentricks und einem, so wörtlich, gefährlichen Fehler. Ist das Glas also halb voll oder halb leer? Der Klimaexperte von CARE International, Sven Hameling, beantwortet die Frage so.
Ich würde schon als halb voll bezeichnen, aber leider nur halb. Und wir hätten eigentlich ein ganz volles Glas gebraucht. Halb voll deshalb, weil es natürlich erstmal auf dem Papier und von den Zahlen her ein wichtiger Schritt nach vorne ist. Das setzt auch ein wichtiges Signal an andere große Emittentenländer. Negativ ist erstmal, dass es nicht gelungen ist, hier jetzt ein Ziel zu verankern, was wirklich mit den Zielen des Paris-Abkommens kompatibel ist.
Die Umweltbündnisse hoffen nun auf das Europaparlament, das in den anstehenden Verhandlungen noch ein paar Prozent mehr herausholen könnte. Mahnende Worte kommen nach der Aufstockung der Klimaziele dagegen aus der Industrie. So warnt der Verband der chemischen Industrie VCI davor, dass die Chemieproduktion in der EU immer teurer werde. Damit die Branche wettbewerbsfähig bleibe, seien angesichts der neuen Ziele flankierende Maßnahmen nötig, so VCI-Chef Wolfgang Grosse-Entrup. Außerdem müssten Bereiche wie Verkehr und Gebäude endlich einen angemessenen Anteil zur CO2-Reduktion beitragen.
Geteilte Meinung zum verschärften europäischen Klimaziel von Johannes Kuhn. 23.32 Uhr. Wir kommen damit in dieser Sendung zu unseren Kurznachrichten. Das Bundesverfassungsgericht hat die bisher in der Antiterror-Datei vorgesehene erweiterte Datennutzung für teilweise verfassungswidrig erklärt. Bernd Wolf.
Der verfassungswidrige Paragraph ermächtigte erstmals die Sicherheitsbehörden zur erweiterten Nutzung von Datenarten, die in der Antiterror-Datei gespeichert sind, dem sogenannten Data Mining. So konnten etwa Verfassungsschutz und Kriminalämter aus den Querverbindungen gespeicherter Datensätze in der Antiterror-Datei völlig neue Erkenntnisse generieren. Das aber sei nur zulässig bei einem konkret verdichteten Tatverdacht, zum Beispiel von terrorverdächtigen Islamisten. Ohne diesen Tatverdacht sei der Paragraph unverhältnismäßig und verletze den Beschwerdeführer, einen pensionierten Richter, in seinem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das höchste deutsche Gericht erklärte die erst Anfang 2015 in Kraft getretene Regelung daher für nichtig. Die anderen im Gesetz über die Antiterror-Datei geregelten Befugnisse zum Sammeln von Informationen zum internationalen Terrorismus und zur Verhinderung von Anschlägen seien dagegen verfassungsgemäß. Sie böten ausreichenden Rechtsschutz für die überwachten Personen und würden aufsichtlich kontrolliert.
Anderthalb Jahre nach Veröffentlichung des sogenannten Ibiza-Videos und dem anschließenden Sturz der österreichischen Regierung ist der mutmaßliche Drahtzieher der Affäre in Berlin festgenommen worden. Andrea Bär.
Die Staatsanwaltschaft Wien hat der österreichischen Nachrichtenagentur APA die Festnahme von Julian H. in Berlin bestätigt und eine Überstellung an die österreichischen Behörden beantragt. Laut Staatsanwaltschaft warte man auf die Entscheidung der deutschen Behörden. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin bestätigte, ein 40-jähriger Österreicher sei im Zusammenhang mit der Ibiza-Causa aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Der Privatdetektiv Julian H. steht im Verdacht, gemeinsam mit anderen das sogenannte Ibiza-Video initiiert zu haben. Die damaligen Spitzenpolitiker der rechten FPÖ, Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, reden auf dem Video mit einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte über offenkundig korrupte Geschäftsmöglichkeiten und illegale Parteispenden. Sowohl der damalige FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache als auch sein Ex-Vertrauter Gudenus traten nach der Veröffentlichung von Ausschnitten des 7-Stunden-Videos von allen ihren Ämtern zurück. Die türkisblaue Regierung von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz stürzte und es gab Neuwahlen. Die angebliche Oligarchennichte soll auf dem Video von Julian H. begleitet sein, der das Haus verwanzt haben soll. Ihm werden illegale Film- und Tonaufnahmen sowie Drogenhandel zur Last gelegt. Sein deutscher Anwalt Johannes Eisenberg wies dies in der Vergangenheit als an den Haaren herbeigezogen zurück. Zur Festnahme äußerte er sich auf ARD-Anfrage nicht. Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus haben sich entzweit. Doch beide reagierten erfreut auf die Festnahme von Julian H.
Und nochmal Österreich. Das dortige Verfassungsgericht hat das pauschale Verbot von Sterbehilfe für verfassungswidrig erklärt und das Kopftuchverbot an Grundschulen gekippt. Clemens Fernkotte.
Österreichs Verfassungsgerichtshof hat das umstrittene Kopftuchverbot an Volksschulen als verfassungswidrig aufgehoben. Das Gesetz, das von der ehemaligen Koalitionsregierung aus Volkspartei und FPÖ im Mai 2019 verabschiedet worden war, greife eine bestimmte Religion heraus, ohne zu begründen, was dem religiösen und weltanschaulichen Neutralitätsgebot des Staates widerspreche. Die Verfassungsrichter entschieden ferner, dass sich das Kopftuchverbot nicht ausdrücklich auf das Tragen eines islamischen Kopftuchs beziehe, allerdings ließen die Gesetzesmaterialien zum Schulunterricht die Absicht erkennen, dass konkret das Tragen eines islamischen Kopftuchs untersagt werden solle. Das Kopftuchverbot war eines der symbolträchtigen Projekte der türkisblauen Koalitionsregierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem damaligen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Geklagt hatten die Eltern zweier Mädchen, die in einem Kopftuchverbot einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Religionsfreiheit, in die religiöse Kindeserziehung und eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes sahen.
In Hongkong haben die Behörden den regierungskritischen Medienunternehmer Jimmy Lai wegen Verstoßes gegen das sogenannte Nationale Sicherheitsgesetz angeklagt. Steffen Wurzel.
Chinas Staats- und Parteiführung lässt in Hongkong weiter Kritikerinnen und Kritiker aus dem Verkehr ziehen. Hongkongs Strafverfolgungsbehörden haben nach übereinstimmenden Medienberichten den prominenten Medienunternehmer Jimmy Lai nun offiziell angeklagt, und zwar wegen Verstoßes gegen Chinas nationales Sicherheitsgesetz. Damit droht dem 72-Jährigen eine lange Haftstrafe. Chinas kommunistische Führung hatte das Gesetz im Juli in Hongkong in Kraft gesetzt. Es verbietet den Menschen in der autonomen Sonderverwaltungsregion unter anderem Verschwörung mit ausländischen Kräften, wie es heißt, wobei der Gesetzestext vage formuliert und deswegen weit auslegbar ist. Jimmy Lai wird nun offenbar angeklagt, weil er in mehreren Interviews mit ausländischen Medien offen Sanktionen gegen Chinas Staats- und Parteiführung gefordert hatte. Das machte er unter anderem auch in einem Gespräch mit der ARD. Der frühere Textilunternehmer und Milliardär Jimmy Lai gründete Mitte der 1990er Jahre die Boulevardzeitung Apple Daily. Sie gilt als Sprachrohr der Demokratiebewegung in der früheren britischen Kolonie. Jimmy Lai ist der bisher prominenteste Hongkonger, der unter Chinas nationalem Sicherheitsgesetz angeklagt wird.
ARD, ZDF und Deutschlandradio haben beim Bundesverfassungsgericht ihre Klagen zum Rundfunkbeitrag eingereicht. Daniel Buß.
Die Verantwortlichen der öffentlich-rechtlichen Sender berufen sich auf die Rundfunkfreiheit, die in Artikel 5 des Grundgesetzes verankert ist. Dass Sachsen-Anhalt sich weigere, der von der unabhängigen Finanzkommission KEF ermittelten Erhöhung zuzustimmen, sei verfassungswidrig. Die Karlsruher Richter müssen nun prüfen, ob ARD, ZDF und Deutschlandradio doch die Beitragserhöhung um 86 Cent auf 18,36 Euro pro Monat im Haushalt zusteht. Das Verfahren könnte Monate dauern. dauern. Die Sender haben aber auch eine einstweilige Anordnung beantragt. Damit könnte der Rundfunkbeitrag zum 1. Januar vorläufig steigen, bis die Richter endgültig entschieden haben. Das Bundesverfassungsgericht hatte der KEF, der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder einen hohen Stellenwert eingeräumt. Sie sei frei von politischen Interessen und garantiere die Staatsferne der Beitragserhebung. Medienrechtler gehen deshalb davon aus, dass das Gericht für die Erhöhung des Rundfunkbeitrags sorgen wird.
Und damit zu den Handelstagen an den Börsen. Leichtes Minus in Amerika. Der Dow Jones hat mit einem leichten Plus sich aus dem Handel verabschiedet, nämlich 0,16%. Leichtes Minus dagegen in Frankfurt an der deutschen Börse. Von dort Bianca von der Au.
Die Corona-Pandemie stellt so einiges auf den Kopf. Auch die Lehrbuchmeinung, dass eine steigende Geldmenge zur Inflation führt, also zur Geldentwertung und Verteuerung der Güter. Das Gegenteil ist derzeit der Fall. Gestern hat die Europäische Zentralbank weitere 500 Milliarden Euro in ihre Corona-Nothilfeprogramme für die Euro-Staaten gepumpt. Und heute meldet das Statistische Bundesamt, die Verbraucherpreise sind auf dem niedrigsten Niveau seit fast 6 Jahren, bei minus 0,3%. Vor allem Energie ist günstiger geworden, also Öl und Kraftstoff. Grund ist ein Überangebot wegen der geringeren Nachfrage aus der Industrie. Lebensmittel sind hingegen teurer geworden. In Zeiten von Homeoffice kaufen die Menschen offenbar mehr ein. Und übrigens auch Aktien haben sich verteuert, wie man am Verlauf des DAX sehen kann. In den vergangenen Tagen fand der deutsche Leitindex aber seine Richtung nicht. Nachdem es Mitte der Woche einmal über die 13.300-Punkte-Marke aufwärts ging, rutschte der DAX zum Ende der Woche wieder ab und geht mit einem Wochenverlust von minus 1,2% bei 13.114 Punkten aus dem Handel. Gleich zwei Damoklesschwerter hängen am Ende dieser Handelswoche über dem Börsenparkett. Die Verschärfung des Lockdowns und der Brexit, der ohne Handelsvertrag über die Bühne gehen könnte. Beides wird immer wahrscheinlicher.
Die Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk, 23 Uhr, gleich 41 Minuten. Es ist die zweitgrößte Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik. 180 Milliarden Euro zusätzlich darf sich der Bund für kommendes Jahr leihen. Mit großer Mehrheit hat der Bundestag heute den Haushalt für 2021 beschlossen, den voraussichtlich letzten dieser großen Koalition. Aber doch vorausschauend, wie es in Volker Findhammers Beitrag dazu anklingt.
Dass es trotz aller Kritik in den vergangenen Tagen eine Mehrheit der Großen Koalition für die Verabschiedung des Bundeshaushalts für das kommende Jahr geben würde, stand außer Frage. Und Finanzminister Olaf Scholz sprach trotz der erneuten hohen Schuldenaufnahme des Bundes von einem gelungenen Paket.
Wir haben die Kraft, das, was im nächsten Jahr erforderlich ist, auch zu tun. 180 Milliarden zusätzliche Kreditaufnahme ist sehr, sehr viel Geld. Aber es ist auch ein Symbol und ein Zeichen dafür, dass man auf die Gemeinschaft vertrauen kann.
Dabei dürften die eingestellten Reserven von 35 Milliarden Euro schnell in den Blick geraten, wenn sich jetzt erneut ein landesweiter Lockdown bis zum Januar hinein abzeichnet, für den weitere Kompensationen für alle betroffenen Branchen notwendig werden. Wirtschaftsminister Peter Altmaier sagte dazu heute in einer Videokonferenz:
Es geht dabei darum, dass wir den Unternehmen, die von Schließungen, die ganz generell von Umsatzrückgängen durch Corona betroffen sind, die Möglichkeit geben, einen Teil ihrer Fixkosten erstattet zu bekommen, um auf diese Weise zu verhindern, dass die wirtschaftliche Substanz unseres Landes beschädigt wird.
Bereits verabredet ist, dass der Höchstbetrag für den Fixkostenausgleich ab Januar deutlich angehoben wird. Weitere Sonderregelungen für einzelne Branchen werde es aber nicht geben, betonte Altmaier und erteilte damit etwa den Forderungen des Einzelhandelsverbandes eine Absage, genauso behandelt zu werden wie die Gastronomie im Dezember, deren Umsatzausfall zu 75% kompensiert wird. Begonnen hatte der Tag im Bundestag mit der Debatte über den Etat von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil, den mit 164,9 Milliarden Euro mit Abstand größten Einzelposten im Bundeshaushalt. Mit der Verlängerung der Regelung zum Kurzarbeitergeld und dem erleichterten Zugang zur Grundsicherung und der fortgeführten Ausbildungsprämie sorge man für die notwendige soziale Sicherheit in der Krise, betonte Heil.
Und dieser Sozialstaat wirkt auch wie ein Immunsystem für unsere Gesellschaft.
Dieses Immunsystem schützt uns vor den sozialen, aber eben auch den politischen Infektionen in der Krise.
Die 20 Milliarden Euro für die Kurzarbeit seien gut angelegtes Geld, um Massenarbeitslosigkeit zu verhindern und den Beschäftigten eine Perspektive zu geben. Und die Grundrente ab dem kommenden Jahr sei ein Beitrag gegen Altersarmut. Vor diesem Hintergrund forderte Heil aber auch einen höheren Mindestlohn, um Altersarmut wirksam zu verhindern.
Wir müssen, und darüber werden wir reden, ich werde dazu Vorschläge machen, den Mindestlohn weiter erhöhen und weiterentwickeln, meine Damen und Herren.
Johannes Vogel von der FDP verwies auf die Versäumnisse der Regierung bei der Digitalisierung, den notwendigen Regeln für das Homeoffice oder auch, dass die Novemberhilfen erst im Januar ausgezahlt werden können. Außerdem tue die Koalition zu wenig für die Selbstständigen, die lasse man im Regen stehen.
Und das muss sich in den nächsten Wochen endlich ändern. Dann haben wir aus 2020 die richtigen Lehren für 2021 gezogen.
Der CDU-Sozialpolitiker Axel Fischer verwies auf die Bedeutung der verlängerten Ausbildungsprämie.
Die aktuell gestiegene Zahl an Jugendarbeitslosen ist ein deutliches Warnsignal. Wir müssen unbedingt vermeiden, dass eine junge Corona-Generation jetzt durch Unterrichtsausfall oder fehlende Arbeits- oder Ausbildungsplätze um Lebenschancen gebracht wird.
Mit den verlängerten Ausbildungs- und Übernahmeprämien und weiteren Zuschüssen werden die Ausbildungsbemühungen von kleinen und mittelständischen Unternehmen unterstützt.
Mit großer Mehrheit hat der Bundestag heute den Haushalt für 2021 beschlossen. Das war aus Berlin der Beitrag von Volker Findhammer. Seit 2012, also seit 8 Jahren, darf hierzulande niemand nach Syrien abgeschoben werden. Ende des Jahres läuft dieses Abschiebeverbot nun aus. Die Innenminister der Länder haben sich heute darauf geeinigt, dass es nicht verlängert wird. Auch weil sich damit aber faktisch an den Abschiebevoraussetzungen nicht viel ändern wird, sprechen manche jetzt von Populismus. Und zwar nicht nur die Menschenrechtsorganisationen, wie Katharina Hamburger berichtet.
Überraschend kommt die Entscheidung nicht, denn schon im Vorfeld der Innenministerkonferenz war klar, die Unionsinnenminister wollen, dass der Abschiebestopp für Syrien ausläuft. Und für eine Verlängerung hätte es eine einstimmige Entscheidung gebraucht, dazu kam es jedoch nicht.
Das heißt, dass jetzt wieder der Normalfall eintritt, das heißt, dass jede Diskussion stehende Abschiebung im Einzelfall konkret geprüft wird, wie sie möglich ist, wie sie vertretbar ist, unter Beachtung der Menschenrechte.
So der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, CSU. Die SPD-Innenminister hingegen hatten sich für eine Verlängerung des Abschiebestopps ausgesprochen. Einerseits mit Verweis auf die Menschenrechtslage in Syrien. Menschen, die dorthin abgeschoben werden, könnte in dem Land Folter oder gar der Tod drohen. Zudem gibt es auch praktische Hindernisse für Abschiebungen. So gibt es weder Direktflüge nach Syrien noch diplomatische Beziehungen, also keine Ansprechpartner vor Ort. Gleichzeitig betont Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius aber auch, die SPD-Innenminister seien ebenso dafür, Gefährder abzuschieben, aber eben erst dann, wenn es auch möglich ist. Bei der Innenministerkonferenz im vergangenen Jahr habe man deshalb das Bundesinnenministerium aufgefordert, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen.
Die Folge dieses Beschlusses war, dass es keine Folge gab. Wir haben bis heute aus dem Bundesinnenministerium hierzu keine Vorschläge bekommen. Das ist vielleicht auch schwerer, als man sich das vorstellt. Aber dann soll man doch bitte schön nicht den Eindruck erwecken, indem man den Abschiebestopp auslaufen lässt, wären diese Probleme nicht mehr existent.
So Sozialdemokrat Pistorius. Die Unionsseite wehrt sich wiederum dagegen. Man habe zu dem Eindruck beigetragen, die Probleme wären mit der Nichtverlängerung des Abschiebestopps nicht mehr existent. Es gehe vor allem um das Signal, erklärt Hans-Georg Engelke, Staatssekretär im Bundesinnenministerium.
Mit einem Abschiebestopp senden wir das Signal aus, es ist ganz egal, was du hier machst in diesem Land, wie du dich betätigst oder nicht, es ist ganz egal. Von vornherein wird nicht in irgendeinem Einzelfall bei dir geprüft, ob du dieses Land verlassen musst oder nicht. Das gilt für Gefährder. Wir haben 89 syrische Gefährder im Moment.
So Engelke, der Bundesinnenminister Horst Seehofer bei der IMK vertreten hat. Seehofer befindet sich in Quarantäne, nachdem eine Person in seinem Umfeld positiv auf Corona getestet worden ist. Wie groß die Differenz beim Thema Abschiebestopp ist, zeigte sich auch nochmal, als Bayerns Innenminister Herrmann bei der Pressekonferenz behauptet, es gebe Denkverbote im Auswärtigen Amt Syrien betreffend. Aus dem Außenministerium kommt der Bericht zur Menschenrechtslage in Syrien, der bislang immer Grundlage für den Abschiebestopp war. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Innenminister Georg Mayer, widerspricht dem. Er glaube nicht, dass es ein Denkverbot im Auswärtigen Amt gäbe. Er halte es nicht für angemessen, dass Verantwortung nun in diese Richtung abgeschoben werde.
Was haben wir
wir jetzt getan? Wir haben natürlich jetzt eine Erwartungshaltung geweckt. Die Menschen lesen das in der Zeitung. Abschiebeverbot ist nicht mehr existent. Die erwarten jetzt von uns, dass im Januar die ersten Maschinen fliegen mit Gefährdern drin. Und das wird nicht geschehen. Und das ist das, was ich kritisiere, dass wir auch ein Stück weit Glaubwürdigkeit verlieren, wenn uns das jetzt nicht in Kürze gelingt oder dem BMI gelingt, das möglich zu machen.
So Meyer. Die Innenministerkonferenz beschäftigte sich zudem unter anderem mit der Bekämpfung von Extremismus und in dem Zusammenhang auch mit der sogenannten Querdenkerbewegung, die in Baden-Württemberg bereits vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die Innenminister ließen sich unter anderem von BKA und Verfassungsschutz über deren Erkenntnisse über diese Bewegung informieren. Ebenfalls wurde beschlossen, dass Justiz und Innenministerium prüfen sollen, ob das Zeigen der Reichsflagge bzw. Reichskriegsflagge, wie es bei diversen Demonstrationen passiert ist, als das Zeigen verfassungsfeindlicher Kennzeichen eingestuft wird.
Normalerweise tagt das parlamentarische Kontrollgremium im Bundestag unter großer Geheimhaltung, ist seine Aufgabe doch das Überwachen der Geheimdienste. Wenn dieses PKGR eine Pressekonferenz gibt, dann ist das also schon mal was Besonderes, etwas von besonderer Dringlichkeit. 2 Jahre lang hat diese Arbeitsgruppe untersucht, inwieweit es rechtsextreme Netzwerke mit Verbindungen zur Bundeswehr gibt und wie effektiv die Nachrichtendienste solche Netzwerke erkennen. Anlass dazu gab es ja genug in jüngster Vergangenheit, der Fall Franco A., die Vorgänge im KSK und Verbindung zu rechten Terrorgruppen wie Nordkreuz. Das Ergebnis dieser Untersuchung fasst Panayotis Gavrilis zusammen.
Es kommt nicht häufig vor, dass das parlamentarische Kontrollgremium, das sonst in abhörsicheren Räumen und hinter verschlossenen Türen tagt, eine Pressekonferenz veranstaltet. Doch das Thema ist zu wichtig. Rechtsextreme Strukturen in der Bundeswehr und die Verantwortung der Nachrichtendienste. Seit 2 Jahren untersucht das Gremium, wie groß das Problem ist und welche Fehler gemacht worden sind. Die geheime Analyse umfasst mehrere hundert Seiten mit zum Teil noch laufenden Ermittlungen. Eine öffentliche Version mit 12 Seiten nennt zwar keinen Namen und Details, aber zentrale Befunde. Dazu der PKGR-Vorsitzende Roderich Kiesewetter.
Es geht deutlich hervor, dass in unterschiedlichen Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern, also auch Polizei und Nachrichtendiensten, sowie der Bundeswehr eine Reihe von Beschäftigten, auch Beamte und Angestellte, mit rechtsextremistischem, auch gewaltorientierten Gedankengut tätig sind.
Sie sind vernetzt, meist über soziale Medien, mutmaßlich auch bei Treffen von Waffenbörsen und Schießtrainings. Geschlossene Chatgruppen spielten dabei eine besondere Rolle, so Kiesewetter weiter. Für eine Schattenarmee, die einen Umsturz plant, gibt es keine Beweise, heißt es. Aber, so der CDU-Politiker weiter,
Sie sehen gleichwohl rechtsextreme organisierte Strukturen, wir nennen sie Netzwerke, mit Bezügen zur Bundeswehr und anderen Sicherheitsbehörden.
Die Vernetzung reicht laut Bericht zur rechtsextremen und rassistischen identitären Bewegung, dem rechtsnationalen Flügel der AfD, zur NPD, zu Burschenschaften und Kameradschaften und zu Reichsbürgern. Interessant, Roman Reusch ist Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium und AfD-Abgeordneter. Er hat wie alle anderen Mitglieder dem Bericht so zugestimmt. Die Erkenntnisse des Gremiums dürften bei BeobachterInnen kaum überraschen. Die Kritik aber an BND, Verfassungsschutz und allen voran am militärischen Abschirmdienst ist deutlich. Dass Informationen aus dem MAD an die Eliteeinheit KSK weitergegeben wurden, bewertet das Gremium als fehlende professionelle Distanz. André Hahn von der Linken beschreibt die Mängel beim MAD so.
Der beim MAD offenbar als Vorzug betrachtete Slogan Soldaten befragen Kameraden wurde immer mehr zu einem Problem. Relevante rechtsextreme Vorgänge wurden vertuscht und den Delinquenten sogar noch Brücken für Ausreden gebaut.
Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz zeigt sich beunruhigt, dass in der Vergangenheit Munition und Waffen verschwinden konnten.
Die Untersuchung hat am Rande der nachrichtendienstlichen Fragestellung immer wieder deutliche Hinweise auf einen sehr sorglosen, nicht ordnungsgemäßen Umgang bei der Verwaltung von Schusswaffen und Munition in Dienststellen der Bundeswehr ergeben. Dies begünstigte, dass Schusswaffen und Munition, die zu einem großen Teil aus den Beständen der Bundeswehr und sonstiger Spezialeinheiten der Polizeien stammen, für die Protagonisten unbemerkt zu entwenden waren. Das ist kein Zustand.
Geht es nach dem Kontrollgremium, so sollen die Nachrichtendienste weiter gestärkt werden und untereinander besser zusammenarbeiten. Vor allem Verfassungsschutz und MAD sollen mehr Informationen miteinander austauschen. Netzwerkstrukturen sollen besser erkannt werden. Zudem soll der BND stärker die weltweite Vernetzung der extremen Rechten in den Blick nehmen. Der MAD wurde bereits reformiert. Mit Martina Rosenberg gibt es seit November auch eine neue Chefin. Es wurde betont von allen Seiten, dass man als Gremium handlungsfähig sei, sehr wohl die Nachrichtendienste kontrollieren könne und betont, der Bericht sei nur eine Momentaufnahme, die Arbeit werde fortgesetzt.
Und zum Ende dieser Sendung hat für uns schon mal an Christine Heidrich in die Zeitung von morgen geschaut und die Kommentare gesammelt. Ralf Spengler trägt sie uns vor.
Immer mehr Bundesländer verstärken die Corona-Beschränkungen, um die deutlich steigende Zahl von Neuinfektionen zu stoppen. Viele Kommentatoren halten dies für längst überfällig. Nun steht er also kurz bevor, der von vielen befürchtete und doch unausweichliche harte Lockdown, meinen die westfälischen Nachrichten aus Münster. Das Beste daran ist das Ende der unsäglichen Salamitaktik bei den politischen Entscheidungen im Teil-Lockdown. So haben Politiker das Vertrauen der Bevölkerung leichtfertig verspielt. Deshalb ist es Zeit für einen verlässlichen Fahrplan und klare Regeln, auch wenn diese unserer Gesellschaft über die Weihnachtsfeiertage unheimlich viel abverlangen. Die Augsburger Allgemeine verlangt eine schnelle Umsetzung der strengeren Maßnahmen. Einige Politiker wollen damit bis Weihnachten warten. Sie haben Angst um die Wirtschaft, Angst davor, den Menschen nach diesem zermürbenden Jahr auch noch den Heiligen Abend zu vermiesen. Das ist nachvollziehbar. Besser wäre eine nüchterne Analyse der vergangenen Wochen, und die kann nur zu dem Schluss führen, dass es jeden Tag, den wir abwarten, schlimmer wird. Ähnlich sehen es die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Der Mensch ist ein geselliges Wesen. Er braucht die Sozialkontakte, die Gespräche und die Begegnungen, gerade auch an Weihnachten. Das macht die Einschränkungen so bitter. Und doch muss jetzt entschieden gehandelt werden, damit die Situation nicht völlig außer Kontrolle gerät. Weiteres Thema in den Kommentaren sind die Ergebnisse des EU-Gipfels. Die Staats- und Regierungschefs haben sich auf ein strengeres Klimaziel für 2030 geeinigt. In der Frankfurter Rundschau ist die Rede von einem guten Signal für Europa und die Welt. Die Regierungen der EU-Staaten haben die von der Kommission vorgeschlagene CO2-Reduktionsmarke von mindestens 55% gegenüber 1990 abgenickt. Auf zwei Dinge kommt es nun an. Erstens müssen EU-Budget und Corona-Hilfspakete tatsächlich so genutzt werden, dass sie das Erreichen der Klimaziele unterstützen und nicht in fossile Kanäle fließen. Und zweitens müssen vorhandene Schlupflöcher geschlossen werden. Vor allem die geplante Anrechnung der natürlichen CO2-Entnahme aus der Luft, etwa durch Wälder, auf die Reduktionspflicht. Die Ludwigsburger Kreiszeitung hält das Klimaziel für höchst ambitioniert. Es wird darauf zu achten sein, dieses Ziel so zu erreichen, dass die europäische Wirtschaft im internationalen Wettbewerb nicht zurückfällt. Der große Streit wird noch folgen, wenn es um die konkrete Umsetzung in den verschiedenen Teilbereichen wie Verkehr und Stromerzeugung geht. Die Staatengemeinschaft liefert nach Ansicht der Stuttgarter Zeitung das, was Europa im Zuge des Pariser Abkommens versprochen hat. Es wäre gut, wenn bei den nun anstehenden Verhandlungen mit dem Europaparlament nicht noch draufgesattelt würde. Europas Engagement muss ansteckend wirken und andere Volkswirtschaften dazu bringen, ihrerseits den Klimaschutz hochzufahren.
Danke für diese Presseschau zum Ende der Sendung. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Jonas Riese. Danke fürs Zuhören.